RD. Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Sarah Bernhardt.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Blake Lively vs. Justin Baldoni. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs hier in der ARD Audiothek, wo meine liebe Kollegin und Freundin Caroline Worps und ich, Miguel Robitzky, uns jede Woche treffen, um gemeinsam unsere Tabs zu schließen. Und das haben wir auch diese Woche wieder vor, natürlich mit der gewohnten guten Laune, die ihr zu Recht auch von uns erwartet. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nur bedingt beschwingt heute in die Folge reinstarten kann, weil wir haben es alle in den Nachrichten gelesen, etwas in meiner Heimatstadt Aschaffenburg passiert ist, das jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme erst 2 Tage her ist und dementsprechend uns allen und mir auch noch in den Knochen sitzt. Und zwar hat ein Täter in Aschaffenburg in einem Park, dem Schöntal, ein 2-jähriges Kind und einen 41-jährigen Mann, der dazwischen gehen wollte und helfen wollte, erstochen. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr präsent in meinem Kopf die ganze Zeit. Also meine Gedanken sind natürlich bei den Opfern und deren Familien. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Drama, ein ganz, ganz schlimmes Schicksal. Ich habe natürlich in den letzten Tagen sehr, sehr viel Telefonate geführt mit Leuten aus der Heimatstadt und kann da auch nur sagen, dass wirklich die ganze Stadt wie paralysiert ist davon und in einem extremen Schock und das auch sehr, sehr merkwürdig ist, obwohl, wenn man solche Nachrichten liest, dass einem ja eh immer sehr nahe geht, dass jetzt nochmal ein Schritt bei mir näher ist, weil ich eben diese Stelle sehr, sehr gut kenne, an der das passiert ist.
Ja, es ist eine super, super schreckliche, schlimme Sache, die da passiert ist für alle. Aber wenn man dann irgendwie Nachrichten und Talkshows schaut und dann ist irgendwie da die eigene Stadt, die man gut kennt, oder man kennt Leute, die Leute kennen, die da irgendwie an dieser Sache beteiligt sind, dabei waren, wie auch immer, ist das natürlich nochmal viel näher.
Ja, es war wirklich sehr, sehr komisch für mich, die letzten Tage abends Markus Lanz oder die Tagesschau zu gucken. Es war Tagesschau-Meldung Nummer 1. Und bei Markus Lanz siehst du dann da einfach die Fotos von der Stelle, die ich einfach sehr, sehr gut kenne, wo ich schon selber 100.000 Mal vorbeigelaufen bin und genau weiß, gegenüber ist eine Eisdiele, 2 Straßen weiter ist ein Café, wo ein guter Freund von mir arbeitet. Ich habe gesprochen mit einem anderen sehr, sehr guten Freund von mir, der da 20 Minuten, bevor die Tat passiert ist, durch diesen Park durchgefahren ist, weil er zum Bahnhof musste. Eine andere Freundin von mir musste zu DM, war da in der Nähe. Also es ist einfach eine Stelle in der Stadt, an der man auch sehr, sehr häufig vorbei muss. Und das ist jetzt natürlich so, da hätte ich jetzt das Gefühl, würde ich jetzt hier im Podcast irgendwas vorheucheln oder gute Laune vorheucheln, die ich jetzt einfach authentisch nicht habe. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, das jetzt hier nochmal zu sagen und zu formulieren. Und das Weitere, was natürlich mir dann auch noch im Magen liegt, ist, dass das natürlich sofort instrumentalisiert wurde für den Wahlkampf, vor allem von den Rechten, die sich irgendwie an dem Abend noch, wo noch nichts klar war, wo quasi die Personen gerade mal vom Tatort weggeschafft wurden, sich dann sofort Rechte irgendwie zusammengetroffen haben, um dann für irgendwie mehr Abschiebung zu demonstrieren und so weiter. Und das ist wirklich etwas, das finde ich so perfide und scheiße.
Absolut.
Und hoffe da wirklich, dass sich da jetzt ein Großteil des Landes und auch der Stadt jetzt nicht davon Karren spannen lässt, sondern versucht da ein bisschen trotz der Umstände einen kühlen Kopf zu bewahren.
Allgemein im Moment so eine Stimmung, also ganz unabhängig von dieser Sache, die da jetzt passiert ist oder wie nah dran oder wie weit weg man davon ist, irgendwie mit der guten Laune. Ich habe das Gefühl, es fällt allen im Moment recht schwer. Es ist irgendwie gerade wie so ein dunkler Schleier, der über allem liegt. Dieser schreckliche Wahlkampf, den die AfD macht, eh schon diese angespannte Lage jetzt vor den Wahlen, die Woche, die Vereidigung von Trump. Diese schreckliche Szene mit Trump und der Bischöfin hast du wahrscheinlich auch gesehen, wo sie so das Wort an ihn richtet, so halb verzweifelt und dann diese toten, kalten Augen, mit der er da zurückstarrt und diese abfälligen Gesten von J.D. Vance, wo man irgendwie so eine Wut im Bauch kriegt auf diese Situation. Dazu hast du irgendwie bei seiner Vereidigung zusätzlich zu den Politikern die reichsten Menschen der Welt da irgendwie in Reihe und Glied stehen, also beziehungsweise die reichsten der USA, wenn du da irgendwie Musk und Zuckerberg und Cook und wie sie nicht alle heißen, da irgendwie parat stehen, wenn dieser Faschist vereidigt wird. Es gibt ein so ungutes Gefühl.
Und parallel schon mal das Internet umgestalten lassen. Also das merkt man natürlich jetzt dann auch hierzulande direkt sofort, dass gewisse Hashtags abgeschafft werden, dafür andere bevorzugt werden, die eher dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Ich habe selten einen Januar erlebt, der sich so sehr nach dunklem Januar anfühlt
wie diesen. Diese Sache mit Meta, also wie schnell einfach Zuckerberg umkippt. Und jetzt Meta droht komplett zu zerstören mit der Machtübernahme. Also es ist wirklich so cursed alles. Und mir haben sehr viele Leute geschrieben diese Woche, du folgst JD Vance auf Instagram. Und ich dachte, hä? Wie, ich folge JD Vance auf Instagram? Hab nachgeschaut und tatsächlich war es so. Was wirklich? Wohl daran lag, dass ich vorher, also ich bin dem VP Vice President Account gefolgt, als Kamala Harris ihn quasi hatte. Und deswegen ist wohl dieser Account irgendwie archiviert und super viele Leute sind automatisch dem neuen reingefolgt, was ja erstmal irgendwie noch logisch klingt, aber dann haben sehr viele Leute geschrieben, nee, ich bin vorher keinem Regierungsaccount gefolgt. Warum folge ich JD Vance? Und auch Leute, die Probleme hatten zu entfolgen. Also was wie so eine Maßnahme wirkt von Meta, ihr folgt jetzt alle erstmal schön Trump und Vance rein, ist irgendwie super gruselig. Dazu dann, dass Hashtags wie Democrats oder Abortion oder sowas einfach gesperrt war und dafür andere republikanische Themen weiter zugänglich waren, was dann mit technischen Fehlern begründet wird. Es ist alles mehr als fragwürdig, was da gerade abgeht und macht mir ziemlich viel Angst.
Und es passiert alles in einer rasenden Schnelle. Also wir haben letzte Woche unseren Podcast aufgenommen und da gesagt, dass TikTok gelöscht wird. Als der Podcast veröffentlicht wurde, war es schon wieder da. Also man kommt wirklich manchmal nicht mehr hinterher.
Und auch das, wie geschickt von Trump durchzugeben, Trump hat TikTok gerettet. Ja. Also das ist wirklich wie in so einer, es ist wie in so einer Simpsons-Folge. Wirklich. Trump hat TikTok gerettet. Alle sind wieder da. Voll. Es ist wie, in so einer, als wenn man in einer Simulation lebt. Auch eine sehr oft bemühte Metapher. Aber ich habe im Moment wirklich das Gefühl, dass gerade so viel und so schnell hintereinander passiert, wo man irgendwie gedanklich gar nicht mitkommt und einfach nur Angst kriegt. Deshalb hier auch nochmal, auch wenn es jetzt pathetisch ist, der Aufruf, nächsten Monat sind Bundestagswahlen. Bitte geht hin. Auch wenn ihr frustriert seid von der aktuellen Situation, von der Politik, auch wenn ihr euch vielleicht mit keiner Partei so 100% identifizieren könnt. Es geht um sehr, sehr viel. Bitte geht zur Wahl oder nutzt die Briefwahl. Aber noch besser, weil es jetzt alles so knapp ist, geht einfach hin.
Ja, geht einfach hin und geht wählen. Wir müssen alle, glaube ich, ein bisschen versuchen, dass wir unsere Mental Health alle stabil halten die Tage. Das ist auch nicht so einfach. Also man darf sich auch sehr wohl ein bisschen um sich selbst kümmern, ein bisschen Self-Care machen, um einfach so guten, kühlen Kopf zu bewahren wie möglich. Hast du übrigens gesehen, ich wurde auf Blue Sky verlinkt, vielleicht du auch, von einem Korrektivjournalisten namens Jonathan Sachse, der mich verlinkt hat dazu, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die Landeszentrale für politische Bildung abbauen möchte, die zur Geschichte und Demokratie bildet und dafür aber die Propagandabehörde einführen möchte, um deutschen Brauchtumpflege zu fördern.
Genau.
Was wir ja hier im Podcast quasi auch machen. Wir haben ja die letzten paar Folgen ein paar Bräuche zusammengesammelt. Ich weiß nicht, ob das gepflegt werden muss unbedingt.
Wir haben sehr viele Gründe dafür geliefert, in den letzten Folgen bestimmte Bräuchtümer vielleicht nicht zu schützen.
Genau.
Ja, also auch da Obacht, was ihr wählt.
Also deutsche Brauchtumpflege, weiß ich nicht, ob wir das hier brauchen. Ja, aber damit sind wir jetzt schon fast wieder bei unseren Tabs und Themen, die wir jetzt natürlich trotzdem noch für euch vorbereitet haben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir vielleicht nochmal kleine Werbung machen dürfen für ein paar alte Folgen von uns, nämlich die Nosferatu-Folge, ist ja gerade der Nosferatu-Film, auch im Kino. Dazu haben wir schon, wer sich da, bevor er den Film sehen will, noch mal ein bisschen informieren will, haben wir mal eine Halloween-Folge zugemacht. Und es gibt auch einen neuen A24-Film zum Thema Millennium Scare. Der ist im Dezember erschienen.
Ja,
habe
ich noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen, aber in dem wird sich so ein bisschen die Frage gestellt, was denn passiert wäre, wenn die Maschinen wirklich außer Kontrolle geraten wären in der Nacht von 99 zu 2000.
Apropos alte Folgen, das kann man ja vielleicht hier auch noch mal sagen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Jeden Freitag haben wir jetzt quasi eine Radioshow auf NDR Blue.
NDR Blue.
Meet the Music.
Oder Meet the Podcast in unserem Fall.
Je nachdem, genau. Und da läuft von 8 Uhr bis 22 Uhr jeden Freitag Too Many Tabs, also unsere alten Folgen chronologisch von der ersten bis heute sozusagen. Und die erscheinen dann parallel dazu auch wieder im Feed, also auf Spotify, in der ARD Audiothek. Findet ihr die alten Folgen wieder. Dazu haben uns ja schon sehr viele Leute auch in den letzten Monaten DMs geschrieben. Ihr könnt da jetzt wieder anfangen, die alten Folgen nachzuhören, auch wenn ihr später eingestiegen seid.
Das heißt, da kann ich die Nosferatu-Folge quasi nochmal finden.
Wahrscheinlich.
Und wo finde ich den Song?
Spezi-Krieg ist auch wieder jetzt da. Wurde wieder jetzt am Freitag hinzugefügt. Für alle, die Origins nochmal nachhören wollen.
Und wo kann man unseren Song nochmal hören? Wir haben doch auch einen Song veröffentlicht.
Ja, Versunken in Tabs.
Den kann man auch überall hören, Apple Music,
überall.
Spotify, überall, ne?
Ja, ja.
Ja, okay.
Kann man sich ja nochmal anhören.
Kann man sich ja nochmal anhören. Wollen wir jetzt mal nur so nonchalant hier nochmal in der Audiothek lassen.
Also die alten Tabs kommen zurück und die neuen Tabs kommen direkt hinterher. Lass mal reingehen. Ja, also meine Social-Media-Feeds sind wie bei allen wahrscheinlich im Moment voll mit Donald Trump, Melanias Hut, Musk und Zuckerberg. Aber dazwischen findet bei mir noch ein anderes Thema, Hollywoods aktuell größtes Gossip-Thema statt, nämlich das ganze Drama rund um It Ends With Us. Ist bei mir sehr präsent in der Timeline. Und ich fand das krass, als du gesagt hast, bei dir ist das irgendwie gar nicht so Thema.
Und das finde ich merkwürdig. Und daran merkt man, dass obwohl man manchmal in den gleichen Bubbles unterwegs ist und sich in den gleichen Ecken des Internets rumtreibt, man teilweise die gleichen Browser und Plattformen nutzt, manchmal Themen einfach an einem vorbeigehen. Wir hatten das schon mal so ähnlich, das haben wir aber nicht im Podcast besprochen, sondern privat. Da ist dir diese ganze Dokumentation, die bei mir sehr, sehr präsent war, um diese Menendez Brothers, die war bei mir sehr, sehr präsent in den Timelines und die hast du gar nicht mitbekommen und bei mir war alles zugespammt mit diesem Fall.
Sachen gibt's.
Manchmal ist das so, da ist das wie verhext.
Ja, genau. Und also es gab ja schon vor Weihnachten neue Verwicklungen in diesem ganzen Fall und jetzt in dieser Woche wieder. Und das Ganze ist extrem unübersichtlich. Es gibt sehr viele Twists and Turns in dieser Geschichte. Deshalb habe ich mir diese Woche gedacht, ich will selber checken, was da eigentlich los ist und nehme jetzt einfach mal unseren Podcast zum Anlass, mich da reinzuarbeiten. Dir entnehme ich jetzt, dass du gar nicht genau weißt, um was es überhaupt geht.
Du musst bei mir ganz von vorne anfangen.
Dann machen wir das doch so. Ich hole dich jetzt ab, ganz am Anfang und versuche das irgendwie chronologisch zu erzählen. Ich habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. Ich fange mal ganz von vorne an. It Ends With Us, auf Deutsch nur noch ein einziges Mal, ist ein Drama, das letzten Sommer in die Kinos kam. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover. Es geht um eine Frau namens Lily Bloom mit einer traumatischen Vergangenheit. Der Vater war ihrer Mutter gegenüber gewalttätig. Sie will jetzt einen Neustart, alles hinter sich lassen und eröffnet einen Blumenladen in Boston. Also dieses Setup, Lily Bloom mit dem Blumenladen in Boston, es ist schon so sehr Rom-Commy. Sie beginnt dann aber eine Beziehung mit einem Mann, der sie misshandelt. Also gerät jetzt selbst mitten rein in häusliche Gewalt und emotionalen Missbrauch. Also das ist jetzt das Hauptthema
in dem Film.
Dieses Films, genau. Und jetzt zu den wichtigsten Beteiligten an diesem Film. Wir haben zum einen Justin Baldoni, der bei diesem Film Regie geführt hat. Er war auch am Drehbuch beteiligt und er spielt die männliche Hauptrolle. Also quasi der Gegenspieler zu dieser Lily Bloom, der Täter sozusagen. Und zum anderen haben wir Blake Lively. Sie spielt die weibliche Hauptrolle. Der Film hatte gemischte Kritiken, aber das ist jetzt gar nicht Thema in dieser Angelegenheit, weil was alle beschäftigt und was ein großes Mysterium ist, ist die Beziehung zwischen Justin Baldoni und Blake Lively. Es wurde relativ schnell klar, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Es gibt Spannungen zwischen den beiden. Es müssen Dinge vorgefallen sein. Aber wie gesagt, nimmt das Ganze so viele Wendungen, dass man den Überblick verliert in dieser Sache. Und das Pendel, wie die beiden jetzt öffentlich wahrgenommen werden, schlägt immer wieder um zugunsten der einen oder anderen Seite.
Also zunächst war das quasi ein reines Ablesen von Vibes, dass da irgendwas vorgefallen sein muss.
Genau.
Weil das wurde jetzt bei der Wicked Press Tour zum Beispiel ja auch öfters mal gesagt, warum weinen die immer? Ist da irgendetwas an dem Set passiert, wohlmöglich.
Es ist so ein bisschen wie die Anti-Wicked Press Tour. Also sie lagen sich ja quasi in jedem Interview in den Armen und haben geweint und sich an den Fingern festgehalten. Und hier war irgendwie eine absolute Spannung in der Luft, beziehungsweise die beiden sind gar nicht gemeinsam zu dem Promotermin erschienen.
Oh, okay.
Genau, da sind wir direkt schon beim Thema. Diese Film-Promo von einem Film, der ein extrem sensibles und gesellschaftlich hochrelevantes Thema behandelt, nämlich Gewalt gegen Frauen und psychischen Missbrauch, hat Blake Lively scheinbar genutzt, um im Zuge dieses Filmreleases ihre eigenen Marken zu promoten. Sie hat unter anderem eine eigene Kosmetik- bzw. Haarpflegelinie, die sie beworben hat. Und auch Alkohol, also eine eigene Cocktailmarke. Ihr Mann Ryan Reynolds hat eine eigene Gin-Marke. Also das hat sie alles verknüpft mit dem Release dieses Films. Im Mittelpunkt standen immer ihre blumigen Outfits, passend zu ihrer Rolle als Blumenladenfrau. Also sie hat das nach außen verkauft wie so eine Happy Flower Power Rom-Com, wo man irgendwie Shampoo-Werbung machen kann. Und sie wurde sehr viel kritisiert für den Umgang mit diesem Thema bei den Promoterminen. Es gibt ein Promotour-Video, wo sie sagt, schnapp dir deine Freunde, zieh dein Blumenkleid an und geh raus und schau den Film. Also es wirkt so ein bisschen, als wird sie Barbie promoten oder
okay.
So. Dabei ist es eigentlich ein
ernstes Thema.
Ernstes Thema. die Vorwürfe wurden immer lauter, die verharmlost häusliche Gewalt, die lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit nicht auf diese Themen, sondern auf Werbung für ihr Shampoo und ihren Gin und ihre Outfits. Also viele haben gesagt, auch Betroffene aus der Community, das ist super unsensibel und tone-deaf gegenüber Betroffenen, die sowas wirklich durchlitten haben. Und wie das dann immer so schnell passiert, kocht das Ganze hoch. Also sehr schnell wurden da irgendwelche Supercuts erstellt, in denen Blake Lively wirklich als komplette Mobberin und irgendwie Hexe inszeniert wurde, die sich auch in der Vergangenheit scheiße gegenüber ReporterInnen und Co-Stars verhalten hat. Also so 15 Minuten Supercuts, Blake Lively being a tyrant und so kannst du alles finden, was aus dieser Zeit stammt. Da sind sehr viele Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, out of context würde ich das jetzt nicht als irgendwas Schlimmes bewerten. Man weiß es nicht so ganz, aber die Leute haben sich auf sie gestürzt. Sie und ihr Ehemann Ryan Reynolds sind ja so eins dieser perfekten Hollywood-Glamour-Power-Couples, extrem mächtig, extrem gut vernetzt, so eine Familie, Kinder, das scheint irgendwie alles zu stimmen. Und da wurden jetzt so ein bisschen Vorwürfe laut, na, das ist eigentlich ein totales Mobber-Ehepaar.
Okay.
Währenddessen war Justin Baldoni, Blakes Co-Star und der Regisseur des Films, so der Good Guy. Er hat während der Promo den Fokus sehr auf den Inhalt gelenkt. Er stand als Feminist da. Er hat sich, wie auch in Interviews und Podcasts und TED-Talks zuvor schon als Feminist, als Kämpfer gegen toxische Männlichkeit inszeniert. Er hat sehr viele neue Fans gewonnen in dieser ganzen Zeit, während Blake Lively komplett zerrissen wurde. Und davon war mein Social Media schon komplett voll im Sommer, zwischen dieser Diskrepanz zwischen den beiden und ihrem Auftreten. Blake Lively abgehoben, unsensibel, hard to work with. Is Blake Lively sad to be cancelled? Hat die Daily Mail gefragt. Is she a mean girl? Leute hatten Angst vor Blake Lively am Set. Also da wurde so sehr doll das Bild von so einer absoluten Diva gezeichnet, die sehr unumgänglich ist und irgendwie self-centered. So, das war so die öffentliche Wahrnehmung in dieser Zeit. Was so ein bisschen off an dieser ganzen Promophase aber ist, ist, dass das Team des Films sich immer mit ihr zusammen gezeigt hat. Also andere Co-Stars und auch das übrige Team, die waren mit ihr zusammen in Interviewsituationen, auf Premierenfeiern. Und Baldoni sah man meistens alleine oder vielleicht noch mit seiner Frau. Und nicht nur Blake Lively, sondern auch andere Mitwirkende an dem Film sind ihm auf einmal auf Instagram entfolgt. Drama.
Oh, also das, da merkt man, dass irgendwas anderes noch im Busch ist, was jetzt die Öffentlichkeit bisher noch nicht mitbekommen hat. Und davor waren sich alle irgendwie einig, okay, die Frau, die Hauptrolle gespielt hat, ist irgendwie merkwürdig aufgefallen und der Typ ist der Good Guy und jetzt nehme ich an, gibt es einen Twist.
Ja, aber warum ist dann irgendwie, ne, warum entfolgen ihm dann alle, warum wurde der Filmstart zweimal verschoben, warum sieht man die nie gemeinsam für Fotos posieren, warum gibt es keine gemeinsamen Promo-Auftritte dieser beiden? Er war irgendwie bei der Premiere im Keller und sie war quasi oben, also in der Venue war sie oben auf dem roten Teppich und er war mit seiner Entourage irgendwie im Keller. Super seltsam. Also das hat schon im Sommer extrem viele Fragezeichen aufgeworfen. Und kurz vor Weihnachten kam dann der Hammer. Blake Lively verklagt Justin Baldoni. 80 Seiten Klageschrift, zum einen gegen ihren Co-Star und den Regisseur Baldoni, zum anderen gegen den Hauptproduzenten Jamie Heath. Vorwürfe sind heavy, sexuelle Belästigung, ein feindseliges Arbeitsumfeld und das ist auch total krass, eine koordinierte Verleumdungskampagne gegen Blake Lively, um ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit zu zerstören. Also alles, was wir da beobachtet haben im Sommer, diese ganzen Vorwürfe und Danebenbenehmen, war eine inszenierte Schmierkampagne, die gegen Blake Lively gefahren wurde, um ihre Glaubwürdigkeit zu diskreditieren.
Aus dem Team?
Aus dem PR-Team, was Justin Baldoni engagiert hat.
Nein.
So, diese Klageschrift ist öffentlich einsehbar und enthält Auszüge aus tausenden Chatverläufen und E-Mails von Baldoni, Heath und deren Team. Und die New York Times hatte Zugriff auf diese Dokumente und hat zu Livelys Vorwürfen dann eine Recherche veröffentlicht. Das war dieser Hammer ganz kurz vor Heiligabend. Ein Artikel mit einem krassen Titel, We Can Bury Anyone, Inside a Hollywood Smear Machine.
Oh wow.
Das war nämlich ein Zitat, das gefallen sein soll von dieser PR-Frau, die Baldoni engagiert hat, wo irgendwie über ihn gesagt wurde, er muss das Gefühl haben, dass er sie begraben kann, aber das dürfen wir nicht öffentlich zeigen, aber wir wissen ja alle, we can bury anyone.
Wie gruselig.
Super gruselig und erstmal kann ich sagen, zu diesen Vorwürfen von Black Life, die lesen sich schon krass. Laut der Klageschrift soll Baldoni am Set unter anderem überflüssige Inhalte und Nacktszenen hinzugefügt haben. Also Sachen, die ursprünglich gar nicht im Skript standen, wo dann plötzlich noch eine Sexszene gedreht wurde und noch eine Nacktszene gedreht wurde. Eine Geburtsszene, die plötzlich stattfinden sollte, wo Black Lively nackt war. Dann soll es unangemessene sexuelle Bemerkungen gegeben haben. Out of character. Also auch Berührungen, die nichts mit den Rollen zu tun hatten. Zum Beispiel eine Tanzszene, wo Baldoni die Lippen die ganze Zeit an ihrem Hals hatte, was irgendwie improvisiert wirkte, wo sie überfordert mit gewesen sein sollte. Dann soll er angeblich über seine frühere Pornosucht gesprochen haben. Er soll Lively unter Druck gesetzt haben, ihm Details über ihr Sexleben zu verraten. Er soll Lively ohne ihr Einverständnis Nacktfotos von anderen Frauen gezeigt haben. Er soll den Körper anderer Schauspielerin bewertet haben. Er soll heimlich und ohne Livelys Wissen ihren Fitnesstrainer kontaktiert haben, um anzudeuten, dass die Schauspielerin Gewicht verlieren solle. Er soll ohne Einladung Livelys Kabine betreten haben, auch während sie sich umzog oder ihr Kind stillte. Das wird auch dem Produzenten Heath vorgeworfen. Alles in allem beschreibt Blake Lively das als Übergriffe und ein feindliches Arbeitsumfeld, was die Produktion fast zum Scheitern gebracht hätte. Und es soll auch ein Krisentreffen stattgefunden haben, an dem diese Parteien alle beteiligt waren und auch Black Lively's Ehemann, Hollywood-Star Ryan Reynolds. Bei dem Treffen soll sich darauf geeinigt worden sein, dass Herr Baldoni und Herr Heath keine Beschreibungen ihrer eigenen Genitalien mehr machen dürfen. Also, dass man das alleine schon
sagen
festlegen
muss.
Ja. Außerdem ist erforderlich, dass bei allen Szenen, wo Black Lively und Herr Baldoni zusammentreffen, ein Intimitätskoordinator am Set anwesend ist. Und dass bei Szenen, und das finde ich auch krass, dass da in so einem beiläufig zu lesen, dass bei Szenen, in denen Frau Lively nackt ist, keine Freunde der Produzenten und Regisseure am Set anwesend sein dürfen. Also das liest sich absolut nicht gut. Also das ist gerade bei solchen Szenen super wichtig, dass da eine absolut geschützte Arbeitsatmosphäre herrscht und da nicht noch irgendein Kumpel vom Producer mal
auch mal gucken darf.
Also das war dann erstmal der eine Inhalt der Klage von Black Lively. Und das Thema Schmierkampagne ist quasi noch on top und das ist auch super shady. Also ist aus der Klage und diesen Chatverläufen geht nämlich hervor, dass Baldoni und Heath irgendwann die Sorge hatten, dass diese ganze Kritik von Black Lively öffentlich werden könnte. Und deswegen hat er sich wie so einen Exit-Plan versucht zu überlegen. Er hat eine PR-Strategin engagiert, Melissa Nathan, die, glaube ich, auch schon mit Johnny Depp und Drake, also die eine geübte PR-Strategin ist im Umgang mit Leuten, die irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen mit irgendeiner Form von Missverhalten. Die Nachrichten zeigen anscheinend, dass der Plan war, Blake Lively zu diskreditieren und sie unglaubwürdig erscheinen zu lassen, falls diese Vorwürfe jemals an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Und die Kampagne hat quasi so funktioniert, dass sie einfach wissen, wie man diese sozialen Netzwerke anstupst und steuert in so eine Richtung. Und da hat sie selber gesagt, es ist eigentlich traurig, wie einfach das ist. Also es ist traurig, weil es nur zeigt, dass es Leute gibt, die Frauen wirklich hassen wollen. Also diese Schmierkampagne ist anscheinend voll aufgegangen, weil sofort haben sich eben diese Lager im Netz formiert, pro Baldoni und pro Lively, aber die meisten waren eben pro Baldoni und super viele Kommentare mit Team Justin und Blake Lively ist, was ich eben erklärt habe, super viele so
Supercuts
und Mean Girl Kommentare und so weiter. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, diese Mean Girl Videos machen sich dann von alleine, wenn dann nur PR-Profis so mal stupsen. Also hier ist richtig gute PR geleistet worden anscheinend, um Black Lively zu vernichten und Frauenhass regelt dann eben den Rest. Also das ist so der Eindruck, den man kriegt, wenn man diese Klageschrift liest.
Also man muss im Prinzip nur so einen kleinen Schneeball lostreten und dann wird er automatisch zu einer Lawine, weil sich ganz viele andere drauf setzen und dann muss man die Supercuts gar nicht mehr selber machen, sondern dann gibt es dann tatsächliche Leute, die das quasi sich da draufsetzen, einfach
genau,
mitmachen.
So hat sich das gelesen in dieser Anklageschrift und falls das stimmt, stell dir vor, du bist so in der öffentlichen Kritik und du weißt, das passiert gerade alles, nur weil diese Typen verhindern wollen, dass ich sage, dass die einfach Täter sind und sich missbräuchlich mir gegenüber am Set verhalten haben. Also das
Boah,
muss ja
unglaublich. Also,
ganz, ganz schlimm sein. Die Perspektive von Baldoni dazu ist natürlich, es ist falsch, kategorisch falsch. Er hat einen Krisenmanager engagiert, weil Blake Lively ihm gedroht habe, den Film platzen zu lassen, wenn ihre Forderungen nicht durchgesetzt werden. Blake Lively soll Drohung ausgesprochen haben, nicht mehr an Set zu erscheinen, den Film gar nicht zu promoten, wenn gewisse Forderungen nicht erfüllt würden. Also Justin Baldoni verklagt seinerseits Blake Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds. Er wirft nämlich dem Paar vor, sie haben seinen Film gekapert und versucht, ihn gleichzeitig mit falschen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung zu zerstören. Also er dreht den Spieß um und sagt, naja, die Schmierkampagne lief von den beiden gegen mich. Es war genau andersrum. Zivilrechtliche Erpressung, Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre. Außerdem verklagt Baldoni die New York Times wegen Verleumdung, weil sie sehr einseitig berichtet hätten und quasi diese unzusammenhängend, diese Nachrichten so zusammengebastelt hätten, dass er als Täter dasteht. Also Baldonis Standpunkt ist, dass Blake Lively und ihr Team versucht hätten, seine Existenzgrundlage und seinen Ruf zu zerstören aus egoistischen Gründen, was wiederum Lively's Anwaltsteam einfach, ja, Trick in the Book von jedem Missbrauchstäter irgendwie versuchen zu frame. Also da steht Aussage gegen Aussage. Aus Baldonis Perspektive ist es quasi so, dass zwei der mächtigsten Weltstars, nämlich Blake Lively und Ryan Reynolds, ihre Macht ausgenutzt hätten, um seinen Film aus seinen Händen als Regisseur und seiner Produktionsfirma zu nehmen. Es tauchen nämlich jetzt andere Analysen dieser Textmessages auf, beziehungsweise werden die ganz anders bewertet und als Beweise für seine Unschuld genutzt. Die Nachrichten zeigen nämlich auch, dass die beiden zu Beginn der Dreharbeiten eine super gute Beziehung, eine gute Chemie hatten. Es gab Inside-Jokes, es gab lockere Unterhaltungen und Chats, die sehr professionell und freundlich wirken. Sie bedankt sich sogar teilweise bei ihm, dass er ihr ein gutes Gefühl gibt. Und aus seiner Sicht steht der Vorwurf, dass Blake Lively sich inhaltlich extrem eingemischt hat und ganze Szenen umgeschrieben haben soll. Und als Baldoni dann gesagt hat, ja, mal gucken, also treffen wir uns vielleicht in der Mitte, kennen wir sowas, wenn irgendwie verschiedene Köche in einem Skript sitzen, soll Blake Lively das gar nicht gut aufgenommen haben und sie soll dann eben Druck ausgeübt haben, indem sie sowas gesagt hat wie, na, aber Ryan Reynolds und Taylor Swift finden aber gut, was ich da geschrieben habe. Taylor Swift, eine der besten Freundinnen von Blake Lively, und da hat sie einfach so nonchalant mal zwei der mächtigsten Personen im Showbiz, Taylor Swift und Ryan Reynolds, gedroppt, so in dem, ja, du machst jetzt besser, was ich da sage mit der Szene, sonst hast du Taylor Swift gegen dich.
Keiner will Taylor Swift gegen
sich
haben.
Keiner will Taylor Swift gegen sich haben. Und Ryan Reynolds, der soll eine der Schlüsselszenen dieses Films, das ist eine Szene auf dem Dach, komplett umgeschrieben haben. Also Ryan Reynolds steckt da auch mit drin. Und man kann es so sehen, als würden Blake und Ryan versuchen, kreative Kontrolle über diesen Film zu kriegen. Also es klingt alles ein bisschen mehr nach Ego-Konflikten zwischen diesen beiden Hauptdarstellern. Und ein anderes Beispiel, was jetzt ihm zugunsten ausgelegt wurde, ist dieses Thema Gewicht. Justin Baldoni soll sich ja nach dem Gewicht von Blake Lively erkundigt haben. Dafür hatte er aber wohl einen guten Grund. Nämlich hat er extreme Rückenprobleme seit Jahren und es gibt im Film eine Szene, in der er Blake Lively hochheben muss. Und deshalb hat er aus Sicherheitsgründen nach diesen Infos gebeten und hat auch als Beweis Chats mit seinem Fitnesstrainer angeführt, der ihm genau gesagt hat, welche Übung, welche Sachen er machen muss, um diese Szene hinzukriegen. Und von Ryan Reynolds und Blake Lively wurde das als extrem übergriffig und Fettshaming bewertet.
Okay, aber das ist auch ein bisschen shady, wenn man das so durchs Hinterzimmer macht. Also geht das nicht irgendwie offiziell über die Produktion, dass man da Zwischeninstanzen hat, die quasi die Angaben zu Gewicht und Körpergröße und Konfektionsgröße und sowas, was man ja auch zum Beispiel für ein Kostümdepartment braucht, dass die diese Information schon haben. Da muss man ja eigentlich jetzt nicht den privaten Coach von der Darstellerin kontaktieren.
Das ist es eben. Es ist einfach alles super shady. Also es wirkt irgendwie so, als ob er gerade versucht, da rauszukommen und Schlupflöcher zu suchen. Aber man weiß es eben nicht. Es steht einfach Aussage gegen Aussage. Ein spannendes Add-on. Justin Baldoni will auch Ryan Reynolds verklagen, weil Ryan Reynolds in seinem Film Deadpool einen Charakter ihm nachempfunden hätte, um ihn zu mobben. Und zwar Nicepool.
Okay.
Ist so ein Typ, der einen Man-Bun hat und sich als Feminist inszeniert. Und jetzt will er deswegen Ryan Reynolds verklagen, der aber sagt, nee, das ist einfach so ein allgemeiner Typus Mann.
Ja, mit Sicherheit.
Da bist nicht du mit gemeint. Und dann sagen andere wieder, ja, es spricht der Bände, dass er sich da angesprochen fühlt. Also es ist eine Schlammschlacht sondergleichen. Konsequenzen für Baldoni gab es auch schon. Er war nämlich noch im Dezember beim Vital Voices Solidarity Award für sein Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter ausgezeichnet worden. Wurde zurückgezogen, die Auszeichnung. Also er hat schon einen immensen Rufschaden kassiert, genau wie Black Lively schon einen immensen Rufschaden kassiert hat.
Es bleibt an beiden kein gutes Haar.
Es ist super vertrackt. Wer versucht da wem irgendwie zu schaden, warum und wer führt eine Schmierkampagne gegen wen? Und warum das jetzt in meiner Timeline wieder absolut Thema ist diese Woche, ist, weil es eine weitere Entwicklung gab diese Woche. Nämlich am 21. Januar hat Baldoni Outtakes veröffentlicht von den Dreharbeiten. Es geht um diese romantische Szene aus dem Film, diese Tanzszene, die Blake Lively auch angeführt hat als übergriffiger Moment. Und will damit quasi zeigen, Lively's Vorwürfe der sexuellen Belästigung sind komplett unbegründet. Er wollte damit Klarheit in die Situation bringen und zeigen, ich habe keine Grenzen überschritten. Hier guckt, das ist super respektvoll und professionell. Man kann sich diese Szene uncut angucken. Die habe ich mal für dich rausgesucht. Kannst du dir auch mal schauen und dir ein Bild machen.
And then let's just do one almost like super close. Can you guys frame up on the Sebastian on you? Just we'll just do like a, our lips are right next to each other.
Yeah, gotcha. But I think you should start talking.
Okay.
Do you know what I mean?
Yeah.
Yeah.
Okay, ready? Still rolling.
Don't give it to them. They want it. Don't give it to them.
They score.
Just keep restraint.
Yeah.
Score.
Just do a little bit of restraint.
Ryan, come on back.
Also, ich finde es super schwierig, aus diesem Behind the Scenes, ehrlich gesagt, irgendwas rauszulesen, weil man einfach keinen Kontext hat. Es wirkt auf den ersten Blick super harmonisch. Dazu kommt ja, beide sind in Character und haben ja gleichzeitig beide auf einer Metaebene noch eine kreative Aufgabe. Also er ist gleichzeitig Regisseur und achtet auch darauf, wie die beiden das gerade umsetzen. Deswegen dieses In-Character und Out-of-Character ist super schwer voneinander
ist eh schon
zu trennen.
Sehr vermischt da.
Genau. Ja. Wie ist da Blake Lively's Wahrnehmung an der Stelle? Wenn das jetzt auf uns, wir sehen 10 Minuten von diesem Ausschnitt und denken, hä? Sie sind auch super lieb miteinander und es ist harmonisch und
die werden ja wohl ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht haben als diese 10 Minuten.
So, und warum wählt Justin Baldoni genau diesen Ausschnitt aus, um seine Unschuld quasi zu bekräftigen? Was ist da sonst noch drum passiert? Wie war die Wahrnehmung von Blake Lively in der Szene, wenn am Nachmittag vielleicht irgendwas ganz anderes passiert ist, was niemand wusste? Was ist drumherum passiert? Also es fehlt einfach total der Kontext, um das einzuordnen. Das heißt, eigentlich hat er mit diesem Clip noch mehr
Fragezeichen
aufgeworfen. Also nochmal neue Verwirrung ist in diesen Fall reingekommen, weil Blake Livelys Anwälte sagen, ja, ihr seht doch da an der Aufnahme, er beugt sie zu ihr runter, er versucht sie zu küssen, das war komplett nicht abgesprochen und es war auch kein Intimitätskoordinator dabei. Und aus seiner Sicht, ihr seht doch hier, wir reden da professionell miteinander, wie wir die Münder bewegen, da ist doch absolut alles okay. Also ne, das schwebt gerade diese Woche frisch im Raum, dieses Video, und die Leute wissen nicht richtig, wie sie das einordnen sollen. Und man weiß nicht genau, ob er sich jetzt damit einen Gefallen getan hat. Das Ganze ist wirklich eine super vertrackte Situation. Diese Promotour war schon super cursed und hat sie in einem schlechten Licht dastehen lassen. Gleichzeitig gab es aber ja dieses Sensitivity-Meeting. Das gab es ja auch nicht ohne Grund. Und diese Forderungen, die da ausgesprochen wurden, klangen wirklich gar nicht gut. Man kann jetzt diese ganzen Nachrichten, die aufgeploppt sind, in verschiedene Richtungen auslegen. Klar sind Blake Lively und ihr Umfeld mächtiger als Justin Baldoni. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wie wenig Frauen geglaubt wird in solchen Situationen. Wie schnell Frauen verunglimpft werden, wenn sie den Mund aufmachen und Vorwürfe gegen Männer erheben. Da gehen bei mir auch alle Alarmglocken an. Also es ist super undurchsichtig und natürlich lenkt das auch immer noch ab vom eigentlichen wichtigen Thema des Films. Diese ganze Situation, dieser Rechtsstreit ist wirklich super cursed und ich blicke nicht mehr durch.
Ich blicke jetzt zumindest ein bisschen besser durch. Danke, dass du mich da mal so durchgeführt hast.
Ich bin super gespannt, wo das noch hinführt. Ich werde das weiter beobachten und eventuell hier auch nochmal updaten. Kann aber auch sein, dass das jetzt einfach noch eine Weile dauert, weil da irgendwie 180 Seiten gesichtet werden müssen.
Es brodelt
in Hollywood.
Okay. Caro, du weißt, ich liebe Diven.
Ja.
One thing about me.
Die liebst du wohl.
Die liebe ich wohl. Ich habe einen kleinen Softspot für diese großen Künstlerinnen, die dann so unapologetic sind. Manchmal so ein bisschen arrogant, also so herablassend und kühl. Ja, ich finde, das ist ein Vibe.
Wir selber hatten schon mal Kontakt mit einer echten Diva.
Schon mit mehreren, aber mit einer echten richtigen.
Neben Stefanie Simon hatten wir schon Kontakt mit einer echten Diva, mit einer Musical-Diva, nämlich Angelika Milster. Die durften wir kennenlernen, als wir das Musical Der Eierwurf von Halle produziert haben. Da hat sie ja das Ei gespielt.
Richtig.
Und dann war sie hier bei uns unterwegs und hat Glamour versprüht.
Das war immer noch einer meiner schönsten Tage in meinem Leben überhaupt. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe da richtig gebüttelt. Ich habe mich an Angelika Milster richtig rangewanzt. Und
wir
war mit der sogar
auch Storys hören.
Ich wollte Storys hören und ich war mit der dann sogar noch hier Kürbiscremesuppe essen hinterher.
Stimmt, da waren wir im Zelt. Mhm. Da waren wir beim Abendessen. Mhm. Und dann stand sie danach nämlich noch bei uns in der Firma in der Teeküche und hat von Cats erzählt. Und hat sie gesagt, und dann habe ich zu Andrew Lloyd Webber gesagt, Andrew habe ich gesagt.
Ja, genau. Also Angelika Milster ist eine der wenigen deutschen Musical-Diven, die es überhaupt gibt. Also wir wollten eine Diva haben und wir haben eine Diva bekommen.
We got a Diva.
Eigentlich ab dem Moment, wo ich Angelika Milster so vor mir gesehen habe, habe ich gewusst, dass ich irgendwie da eine Faszination tatsächlich für habe. Weil Diven einfach so unterhaltsam und lustig sind. Gerade weil sie so einen Hauch von Arroganz umschwebt. Und natürlich dieses Glitzer-Glamour-Ding. Und ich habe jetzt nochmal recherchiert, woher der Begriff Diva eigentlich kommt. Und es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Göttin. Also eigentlich ein Kompliment, auch wenn mittlerweile, wenn man sagt, oh, du bist so eine Diva, wird das ja eher so gesagt, wenn sich Leute so anstellen und so besondere Ansprüche haben.
Wie zum Beispiel im Fall Blake Lively, wo dann gesagt
zum Beispiel,
wird,
hast du gerade gesagt,
sie verhält sich unkollegial und deswegen ist sie eine Diva im negativen Sinne.
Ja.
Man kann aber Diven auch feiern.
Man kann Diven auch feiern und es hat natürlich auch immer was mit den Strukturen zu tun, in denen sie quasi funktionieren müssen. Gerade früher diese alten Film-Diven, das war natürlich noch zu einer Zeit, also so, keine Ahnung, 1957 musste man quasi, wenn man mit einem Mann verheiratet war, in der Ehe war, fragen, ob man überhaupt arbeiten darf als Frau. Dann sah man natürlich auf der Leinwand diese großen Diven, die so Herr ihrer selbst waren und eben so einen ganz besonderen Status hatten, aufgrund von irgendeinem Talent oder Schauspieltraining oder so. Also Diva ist für mich eigentlich überhaupt kein Schimpfwort, weil das eigentlich so für Frauen steht, die so die Norm sprengen. Dementsprechend hatten wir auch schon diverse Diven in unseren Tabs. Ich erinnere nur an den Mariah Carey Olli Pocher Tab. Wir haben während deines Sissy Tabs über Romy Schneider gesprochen. Mhm. Auch eine berühmte Diva. Judy Garland, Fergie, Stefanie Simon natürlich. Grazia dürfen wir in dieser Reihe auch nicht unterschlagen. Also Diven sind bei Too Many Tabs ja allgegenwärtig. Ich finde es immer
Diven und Tiere.
Diven und Tiere und Würste. Ja. Und ich finde es immer so funny, wenn eine Diva stirbt, wird immer gesagt, das war die letzte Diva. Immer. Immer. Wie viele letzte Diven wollen wir noch haben. Als Whitney Houston gestorben ist, die letzte Diva. Als Aretha Franklin gestorben ist, die letzte Diva. Ich glaube, das sieht Mariah Carey ein bisschen anders.
Live your life, like am Ende sagen sie, du warst die letzte
Wirklich,
Diva.
Wirklich, die letzte Diva. Das wird man über uns auch mal sagen irgendwann. Aber, wo ich drauf hinaus möchte, ist, dass ich mich gefragt habe, wenn es immer heißt, das ist die letzte Diva, wer war eigentlich die erste Diva?
Mhm.
Und dazu habe ich mal meine Tabs geöffnet und bin dabei auf eine unglaubliche Geschichte gestoßen von einer extrem exzentrischen Persönlichkeit mit sehr, sehr vielen unterhaltsamen Marotten. Und zwar ist das die Künstlerin Sarah Bernhardt.
Mhm.
Und Sarah Bernhardt wird als der allererste Weltstar der Welt gesehen, also eine Pionierin des Showbusiness, auf deren Kappe ganz, ganz viele Sachen gehen, die wir heute so kennen. Sie hat quasi den Grundstein gelegt für alle Lady Gagas, Liza Minnellis und Marilyn Monroses, die nach ihr so gefolgt sind. Mittlerweile ist ja unsere gesamte Kultur total auf Celebrity-Tour aufgebaut, das braucht man uns nicht sagen, wir reden hier jede Woche über irgendwelche anderen Promis und Sarah Bernhardt hat eben sehr viel davon erfunden, der erste Weltstar eben. Gelebt hat sie von 1844 bis 1923 und dazwischen wirklich nur wilde Sachen erlebt, allein schon auf welchen Gebieten sie alles unterwegs war. Hauptsächlich war sie Schauspielerin, sie hat aber auch gesungen und war als Bildhauerin extrem erfolgreich, also eine Vollblutskünstlerin in ganz, ganz vielen Bereichen und hat sich eben mühsam hochgearbeitet, ist bei ihrer Mutter mit jüdischem Background aufgewachsen in Paris. Die Identität ihres Vaters war lange nicht bekannt und sie wurde von einem Kindermädchen großgezogen, war dann später auf einem Mädchenpensionat, Klosterschule. Eigentlich wollte sie mal Nonne werden, aber ihr Talent wurde sehr früh erkannt von einem sogenannten Gönner ihrer Mutter.
Okay.
Also wahrscheinlich irgendeine Affäre, der Geld gegeben hat für die Unterkunft und so. Der hat eben erkannt, dass Sarah großes Talent fürs Theater hatte und hat ihr einen Schauspielkurs vermittelt. Und 4 Jahre später, nachdem sie diesen abgeschlossen hatte, wurde sie Schauspielerin am Comédie Française, also recht jung, sehr erfolgreich reingestartet. Ich kürze das Ganze jetzt mal so ein bisschen ab, weil ich jetzt nicht alle unterschiedlichen Karrieresteps von ihr durchdeklinieren muss. Ich kann dazu eine sehr, sehr gute Arte-Dokumentation empfehlen, die es gerade noch in der Mediathek gibt, wer sich dafür mehr interessiert. Also sie hatte dann unterschiedliche Engagements an kleineren Theatern und dann eigentlich den großen Durchbruch im Jahr 1868, der dann aber leider kurzzeitig unterbrochen werden musste wegen des Deutsch-Französischen Krieges, in deren Zeit sie dann aufgehört hat mit der Schauspielerei und sich als Krankenschwester betätigte und verwundete Soldaten pflegte. Nach dem Krieg hat sie dann aber sofort weitergemacht beim Comédie Français, wurde sehr, sehr schnell landesweit bekannt, vor allem wegen ihrer eindrucksvollen Stimme. Und wirklich, es gibt ganz viele Berichte davon, wie die Leute einfach hellauf begeistert von ihr waren, wenn sie sie nur auf der Bühne gesehen haben und wirklich in einem Schwall von Euphorie und Jubel ausgebrochen sind.
Hast du mal ein Bild von ihr?
Ja, ich kann dir ein Bild zeigen.
Du hast mir die schon mal irgendwann gezeigt, aber...
Ich habe schon ein bisschen länger so eine Obsession. Also sie sieht so ein bisschen hager aus, aber hat so lockiges Haar.
Sie hat eine auffällige Lockenpracht, dunkle Locken. Ja, und ist hier in sehr unterschiedlichen Kostümen zu sehen.
Also man merkt da schon ein Faible für exzentrische Outfits. Da gehe ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Mhm. Und sie galt mit 36 Jahren schon als Frankreichs göttliche Schauspielerin und hat eben dadurch auch diesen Titel La Divine, die Göttliche, verliehen bekommen, wo wir jetzt hier wieder bei diesem Diven-Begriff sind. Und auch in ihrer Karriere ist dann etwas passiert, was bei Diven ja auch sehr oft passiert. Und zwar wollten Kritiker ihren Erfolg schmälern und haben sie privat kritisiert. Also gar nicht für ihre Rollen, die sie auf der Bühne gespielt hat, sondern eben für ihr sehr exzentrisches Privatleben. Und zwar tauchten in der Zeitung dann Artikel darüber auf, dass sie beispielsweise den Spleen hat, in einem Sarg aus Rosenholz zu schlafen und dort auch ihre Liebhaber zu empfangen.
Alles klar.
So. In dieser Geschichte stecken gleich zwei typische Charakterzüge von ihr. Zum einen dieses Morbide mit diesem Sarg. Sie war nämlich so ein bisschen Gothic-mäßig drauf und hat sich in dem Sarg auch ablichten lassen für Postkarten und da auch quasi so getan, als wäre sie tot. Sie hatte noch was anderes sehr Morbides. Sie hatte öfters so einen Hut auf, wo eine ausgestopfte Fledermaus draufgeklebt war, was ich einen geilen Move finde. Und überhaupt hat sie so einen gewissen Hang zum Düsteren.
Dank einer geschwätzigen Dienstbotin erfährt ganz Paris, dass die Tragödin verrückt wird. Sie amüsiert sich darüber und geht sogar so weit, sich von dem berühmten Fotografen Nadar in Postkartenform als Tote verewigen zu lassen. Sie hat einen makabren Humor? Und wenn schon? Sarah lebt ständig mit dem Gefühl, dass der Tod überall um sie herum lauert. Die okkulten Wissenschaften faszinierten Sarah. Victor Hugo, der sich für Spiritismus interessiert, macht sie mit Geistern, Gespenstern und rotierenden Tischen bekannt.
Und das hat mich so ein bisschen an dich erinnert, weil du fängst ja auch immer mit gruseligen Sachen an, wenn wir irgendwie Übernachtungsfolge machen.
Ich bin großer Fan des Mondes.
Ja, das stimmt.
Ich liebe den Mond.
Du hast auch eine Faszination für Okkulte.
Ja, habe ich schon. Und ich muss sagen, diese Fledermaus auf dem Kopf ist iconic.
Finde ich auch. Ich finde das einen geilen Move. Auch wenn es natürlich, also für die Fledermaus wahrscheinlich nicht.
Ja, wer aber weiß, wo die herkam. Ja.
Es ist ein Statement-Piece auf jeden Fall.
Ja, das kann man sagen, ja. Ich frage mich gerade, ob da vielleicht die Inspiration herkam für die Oma von Neville Longbottom in Harry Potter.
Kann sein.
Jetzt hast du das ja, bist du ja auch mit dem Werk vertraut.
Ja.
Die hat ja immer einen ausgestopften Geier auf dem Hut.
Ja.
Das kann richtig gut sein, dass da die Inspiration herkommt.
Voll. Also
ohne jetzt J.K. Rowling abzufeiern, Leute.
Wissen wir, hört die J.K. Rowling-Folge.
Hört die J.K. Rowling-Folge, wir haben dazu alles gesagt. Schreibt uns keine DM.
Ja, oder auch das Fleischkostüm von Lady Gaga, an das hat mich das auch so ein bisschen erinnert. So tote Tiere tragen.
Mhm.
Ja. Naja, jedenfalls in dieser Geschichte mit dem Sarg, also du merkst, ich bin hellauf begeistert von dieser Person. Also in dieser Geschichte mit dem Sarg, wo sie ja angeblich ihre Liebhaber empfängt, steckt natürlich nicht nur dieses Morbide, sondern auch das mit den Affären. Das ist nämlich ein weiterer sehr, sehr großer Teil von ihrem Leben, dass sie eine ganze Reihe von Affären mit Männern und auch Frauen hatte, von denen sehr, sehr viele Männer berühmt waren. Zum Beispiel hatte sie eine Beziehung mit Victor Hugo, der ja der Autor von Les Miserables war und vom Glöckner von Notre Dame, was für mich nicht das gleiche Cinematic Universe ist. Nee. Ich finde das irgendwie wild, dass es aus einem Kopf...
Wir haben Victor Hugo gelesen, merke ich gerade, im Französisch-LK. Weiß ich noch.
Und was davon von ihm?
Ich glaube, das war ein Text über Notre Dame, aber es war nicht der Glöckner von Notre Dame, es war so ein Essay oder sowas.
Ich finde das irgendwie so komisch, dass der sich das beides ausgedacht hat. Das ist so ein bisschen wie der Fakt, dass der Autor von White Lotus der gleiche ist, der den Emoji-Film geschrieben hat. Das geht nicht in meinen Kopf. Das geht nicht in meinen Kopf. Naja, jedenfalls, also sie hatte was mit Victor Hugo, dann noch mit Kaiser Napoleon III., Eduard, dem Prinzen von Wales, und dann gibt es das heiße Gerücht, was aber nie bestätigt wurde, dass sie sogar etwas mit Papst Pius IX. Gehabt haben soll. Und mit Gustave Doré. Kennst du ihn? Kennst du Gustave Doré?
Gustave Doré.
Den hatten wir nämlich in der Schule. Das war ein ganz berühmter Illustrator und Maler, den man heute vielleicht noch kennt von diesem einen Buch von Walter Mörs, Die wilde Reise durch die Nacht, wo Walter Mörs alte Kupferstiche von Gustave Doré genommen hat und dazu eine neue Geschichte geschrieben hat. Sehr, sehr lesenswert,
das Ich hab's gerade mal gegoogelt. Das kommt auf jeden Fall... Ja, das kommt mir bekannt vor. Ja,
der hat so Kupferstiche gemacht, die auch bis heute noch in die Popkultur reinreichen, weil der ganz viele Geschichten, die Bibel, Grimms Märchen illustriert hat. Mhm. Es gibt sogar eine Figur, gib mal einen Gustave Doré Chewbacca, weil er hat quasi früher einen Riesen gemalt, der sieht eins zu eins aus wie Chewbacca von Star Wars. Die haben das einfach geklaut, das Design von Gustave Doré. Naja, mit dem hat sie jedenfalls auch Küssen gemacht. Und wurde dafür natürlich auch wieder von den Zeitungen verurteilt. Sie war sowas wie die erste Skandalnudel, die auch so mit ihrem Privatleben als Star in den Zeitungen stand. Und wie sie dann eben zu Weltruhm gelang, war, weil sie die erste war, die Welttourneen gemacht hat. Also sie ist quasi nicht in Paris geblieben und hat da ihre Auftritte gemacht, sondern spielte in London, in den USA, in Australien, Russland, Griechenland, Italien, außer in Deutschland, wegen Deutsch-Französischen Krieg, das hat sie den Deutschen immer noch übel genommen. Was dazu aber führte, dass sie eben mit großen Persönlichkeiten wie Königin Victoria abgelichtet wurde und was ihren Popularitätsstatus natürlich wieder steigerte, und sie wurde quasi zu so einer Pop-Ikone, mit der sich sämtliche PolitikerInnen der damaligen Zeit, Denker und alles, was Rang und Namen hatte, gerne gezeigt hat. Das hat sie auch gerne genutzt und hat diese Aufmerksamkeit gut genossen, PR-Stunts hingelegt, ein nach dem anderen, und sich dann darüber gefreut, dass die Zeitungen darüber berichtet haben. Zum Beispiel auch folgende Geschichte.
Auf der Weltausstellung 1878 ist Sarah von Henri Giffards Fesselballon fasziniert. Sie bittet den Ingenieur, ihr eine Ballonfahrt über der Hauptstadt zu ermöglichen. Sie erhebt sich in einem orangenen Ballon in die Lüfte. Ihrem Umfeld hat sie den Ausflug verheimlicht, aus Angst, zurückgehalten zu werden. Doch sie wird entlarvt.
Hallo, dann fliegt die da oben mit dem Ballon und winkt runter und alle fotografieren, dann ist sie natürlich wieder in allen Zeitungen. Mhm. Also sie hat es perfekt beherrscht, ihre Spleens so nach außen zu tragen. Ein weiterer Spleen von ihr war, dass sie einen privaten Zoo hatte, den sie überall mit hingenommen hatte. Und in diesem privaten Zoo war ein Panther, der im Übrigen Alexandre Dumont zerbissen hat. Da waren mehrere Löwenbabys, 7 Chamäleons, ein Affen, den sie Darwin getauft hat, und ein Alligator, der später an einer Überdosis Champagner gestorben ist.
Okay.
Und diese Tiere hat sie überall mit hingenommen.
Wie nimmst du denn einen Panther und einen Alligator mit auf Welttour?
Ja, also die hatte riesige, die hat die auf die Schiffe und Dampfloks und so, hatten die quasi eigene Abteil.
Ich war gedanklich
Abteil.
Noch bei dem Panther und den Chamäleons. Ich habe, glaube ich, die restlichen Tiere gar nicht mehr verarbeitet bekommen. Was war nochmal dabei?
Also es war noch ein Affe dabei mit dem Namen Darwin, die 7 Chamäleons.
Sieben Chamäleons.
Und der Alligator, der mit dem Champagner, der sich hier betrunken hat.
Alles klar.
Und eine Schlange, die sie allerdings dann selber erschießen musste, weil die ihre Seidenkissen zerbissen hat.
Also
ansonsten war die eigentlich die ganze Zeit im Winterschlaf, diese Schlange, dann konnte sie die sehr, sehr gut als so Fußschemel benutzen. Da hat sie immer ihre Füße drauf abgelegt.
Es wirkt schon recht, als ob sie auch so einen cholerischen hat, ab und zu mal.
Ja, ich glaube, das hatte sie auch. Ja, also ist eine Exzentrikerin, durch und durch.
Die Schlange musste ich abknallen.
Ja, da habe ich abgeknallt, die hat mir meine Seidenkissen zerbissen, also... Nee.
Okay.
Ja. Und dementsprechend ist sie natürlich immer mit einer riesigen Entourage und einem gigantischen Luxuszug mit Tonnen von Gepäck und Tieren durch die Welt gereist und war sowas wie die erste Person mit dem Rider. Also sie war so, ja, nur, wenn ihr mich wollt, dann brauche ich meine Tiere dabei. Ja. Ich brauche halt die Schlange. Ich brauche den Alligator. Und eine ganz besondere Sache stand bei einer Tour durch die USA auch auf dem Rider. Das habe ich hier in einem WDR-Bericht über sie gefunden. Und zwar wollte sie einen toten Wal gerne auch vor ihrem Theater haben.
Jetzt aber gewinnt ihre Menagerie eine amerikanische Dimension. Am Strand von Boston stellt sich Sarah Bernhardt in Siegerpose mit Harpune auf den Rücken eines gewaltigen Walfisches. Ein Plakat wird gedruckt. niemand versäume, den Riesenwal zu besichtigen, eigenhändig getötet von Sarah Bernhardt. Das Fischbein wird verwendet für das Korsett der Künstlerin. Und wo sie hinkommt, stinkt vor dem Theater der tote Walfisch zum Himmel.
Ja, das also, ist mein Spleen.
Das finde ich jetzt nicht gerade sympathisch, dass sie extra einen Wal abgeknallt hat für ihre Promotour.
Ja, und dann habe ich das richtig verstanden, sie hat das Skelett als Korsett genommen und dann diesen stinkenden Wal immer vom Theater.
Das gab es, glaube ich, immer häufig, dass das aus so Knochen, Rippen und sowas gefertigt wurde.
Also wenn ich im Theater auftrete, muss immer ein stinkendes Walskelett bitte davor
aber
aufgestellt werden.
Also ganz
werden.
Kurz, sie hat quasi den Wal, aber...
Das machen wir bei der nächsten Tour auch.
Also sie hat den Wal umlegen lassen, um sich dann draufzustellen und so zu tun, als hätte sie den Wal
gejagt. Oder war der schon tot? Das weiß ich jetzt
so,
nicht so 100%.
Aber kriegst du ja auch nicht sofort mal
einen toten
Wal
irgendwo kriegst
du
nicht bei Edeka oder Walmart, wir sind ja in den USA.
Also das finde ich fragwürdig.
Es ist alles hochfragwürdig, es ist auch fragwürdig, hier den Alligator besoffen zu machen und die Python abzuknallen. Aber sie hatte eben dieses Gespür für ikonische Bilder, die zu kreieren und was wollen die Zeitung und give them what they want. Und ich finde das ganz interessant, weil es ja sowieso diese Zeit war, in der ganz, ganz viel von den Mechanismen, die wir heute so von Showbusiness kennen, überhaupt erst angefangen haben. Zum Beispiel ein Zeitgenosse war ja Oscar Wilde von ihr, der auch extrem von ihr begeistert war und sie in London gesehen hat. Und der gilt ja auch so als Pionier der Selbstinszenierung. Der war ja der erste Autor, der ein Autorenfoto von sich hat machen lassen und so weiter. Und irgendwie lag da scheinbar was in der Luft, dass das erste Mal da so Ikonen aufgeploppt sind hier und da. An ihrem Spätwerk hat sie dann mehrere Theater übernommen, da auch die Leitung, also hat sich komplett frei gemacht von sämtlichen Intendanten und natürlich auch von vielen Männern, die ihr im Wege standen und hat eben selber auf der Bühne gestanden und ist immer gestorben. Also sie war dafür bekannt, dass sie sehr, sehr gut sterben kann. Es gab einmal eine Sterbeszene, die war eine halbe Stunde lang und da war sie auf der Bühne. Ganz viel Drama. Also sie war einfach gut im Sterben, ist in Rio, das ist auch noch eine kleine Anekdote, einmal von einer Mauer gesprungen bei einer Welttournee und hat sich ihr Bein verletzt, was daraufhin amputiert werden musste.
Oh.
Dann war die Frage, tritt sie jetzt etwa mit einem Holzbein auf, wenn sie zu Termin muss?
Oder
Nein. Ein
Bein aus Walknochen?
Oder auf einem Alligator angeritten? Nein. Ab diesem Moment wollte sie nur noch auf einer Sänfte rumgetragen werden, von Auftritt zu Auftritt. Also da hat sie sich dann quasi auch noch wie so eine Königin da durch die Stadt tragen lassen. Ihr Mann im Übrigen, mit dem sie viele Jahre zusammen war, war spielsüchtig und hat dann ihr gesamtes Vermögen verspielt. Auch noch weiterer Hot Gossip aus dem Leben von Sarah Bernhardt, sodass sie wieder auf Welttournee gehen musste, um das überhaupt wieder einzuspielen. Also hat wieder dann Mann verkackt im Hintergrund und hat ihren Strich durch die Rechnung gemacht. Auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben, habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt, mich da nochmal reinzuwühlen. Als sie dann gestorben ist, gab es tatsächlich einen riesigen Trauermarsch und da waren sich dann das erste Mal alle Kritiker einig, dass sie doch genial war.
Aus 10.000 Panthern und bengalischen Tigern.
Genau. Nee, am Ende war sie natürlich doch genial. Ja. Da haben sie alle nie kritisiert, was ihr wahrscheinlich gefallen hätte, weil die Kritik ist ihr schon immer nahe gegangen, gerade wenn die so antisemitische Untertöne hatte, was natürlich auch immer mal wieder Thema war. Also das hätte ihr bestimmt viel Genugtuung gegeben, dass dann am Ende sie doch alle für unglaublich genial gehalten
haben. Ja, und als
haben.
Erste Diva. Also das
sie war die erste Diva.
Wie, hat sie geschafft.
Was für eine Diva muss man sein, um die erste Diva zu sein? Also allein das verlangt mir schon sehr, sehr viel Respekt ab.
Aber war nicht hier Adam und Eva, war die nicht auch eine Art Diva?
Die war auch eine Art Diva, aber ich weiß nicht, ob es die gab.
Die hatte auch Schlange, Apfel, auch iconic.
Das stimmt, ist auch iconic, aber wie gesagt, also ich... Will ich jetzt
von
nicht
denen,
verunsichern.
Von denen belegt ist, dass es sie gab.
Dass es sie gab, genau. Ja. Also ich weiß nicht, will dich nicht verunsichern, aber ich weiß nicht, ob es Eva von Adam und Eva gab.
Na gut.
Naja, jedenfalls Sarah Bernhardt, sehr turbulentes Leben. Macht sehr viel Spaß, sich da nochmal Dokumentation reinzuziehen. Es gibt auch ein Lucky Luke Band, in dem sie auch mit verarbeitet wurde. Und letztes Jahr ein Film, ein Fiction-Film mit dem Titel La Divine. Den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht hat den ja jemand aus der Community gesehen und kann sagen, ob der empfehlenswert ist oder nicht. Ja, das war's von mir heute.
Ja, vielen Dank dir auch für diesen divenhaften Deep Dive. Wie fandst
Gerne.
Du diese Alliteration?
Hammer.
Toll, oder? Ja, dann verabschieden wir uns jetzt von euch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört hier in der ARD Audiothek. Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, dann schickt uns die doch gerne zu, da freuen wir uns drüber. Zum Beispiel per Mail an toominitabs@ndr.de.
Oder aber an unsere Social-Media-Kanäle, das sind noch auf Instagram und Twitter und X. Wir sind aber auch auf Blue Sky zu erreichen, @carowobs und @miguelraus. Und geht wählen und erzählt euren Leuten von unserem Podcast. Und haben wir noch was? Hört unseren Song, Versunken in Tabs und kauft Puzzle.
Ja, und nochmal der Hinweis, dass ihr die alten Folgen wieder nachhören könnt.
Wenn ihr im
Feed ganz runter scrollt.
Ja, wir sind in unserer Sellout-Era.
Ja.
Ich wünschte, da wird ein bisschen mehr Geld bei rumkommen, wenn wir schon in unserer Sellout-Era sind.
Aber wir geben ja was zurück, und zwar jetzt eine saftige Cross-Promo. NDR Cross-Promo. Diese Woche empfehlen wir euch die True-Crime-Satire Who Killed Tupper? Aufstieg und Fall einer Dose. Hören wir doch mal kurz rein.
Die Tupper-Party ist vorbei. Ich bin Friedrich Lichtenstein und im Podcast Who Killed Tupper spiele ich einen Schauspieler, der als Kommissar Hanno Bofinger aufdeckt, warum die weltberühmte Dose sterben musste. Schwarzer Humor, überraschende Wendung und jede Menge schillernde Persönlichkeiten warten auf euch. True Crime, aber ganz ohne Blut, dafür mit Stil.
Ja, dieser Podcast führt mit Hilfe einer transatlantischen Recherche bis nach Florida zur Tupper-Zentrale, vorbei an nordkoreanischen Hackern, wilden Partys, Hollywood und betrunkenen Seefahrern. Dabei kommen auch reale Wirtschaftsexpertinnen und KennerInnen der Tupper-Geschichte zu Wort und wiederbelebte ProtagonistInnen von damals. Ganz vorne mit dabei die Frau, die den Tupper-Erfolg überhaupt erst möglich gemacht hat, dann aber komplett aus der Unternehmensgeschichte gestrichen wurde.
Alle vier Folgen von Who Killed Tupper oder Tupper, Aufstieg und Fall einer Dose, findet ihr in der Deutschlandfunk-App und in der ARD-Audiothek. Sogar, ich lese es hier gerade, als 3D-Audio.
Was ist denn das? 3D-Audio?
Kann man da noch riechen?
Warum sind wir nicht 3D?
Du kommst mir sehr 3D vor heute. Ja. Wir sind eigentlich, also wenn ich uns hier ansehe, sind wir 3D, aber ich weiß nicht, ob es bei euch rüberkommt.
Unsere Aufnahmebox ist auch sehr geruchsintensiv, das ist auch 3D hier.
Also unser Too Many Tabs 3D wollt ihr gar nicht, aber ihr wollt Who Killed Tupper, Aufstieg und Fall einer Dose 3D Audio. Das findet ihr, wie gesagt, in der ARD Audiothek und den Link dazu haben wir euch wie immer in die Shownotes gepackt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too Many Tabs.